Endlich habe ich es mal wieder geschafft und heute machen wir zusammen einen kleinen Ausflug in die Philosophie. Denn heute möchte ich über die Frage nachdenken, was wir zum Maßstab unseres moralischen Handelns machen. Oder wo liegt da aktuell so der Trend? Wonach bemessen denn aktuell viele Menschen moralisch richtiges und falsches Handeln? Mir persönlich ist aufgefallen, dass sehr viele Menschen das Thema Leid und wie kann Leiden verhindert werden, zu ihrem persönlichen moralischen Kompass machen. Ich möchte euch einfach mal dazu meine Gedanken mitteilen und möchte euch heute dazu einladen, mit mir darüber nachzudenken, ob Leid wirklich so ein geeigneter Maßstab für das moralische Handeln ist. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Ich möchte heute gar nicht so lang um den heißen Brei herumreden. Zu diesem Thema habe ich wirklich sehr viel Redebedarf, weil es mir gerade im Zusammenhang mit dem Thema Abtreibung einfach so oft begegnet. Aber ich habe auch gemerkt, dass es bei ganz vielen anderen Themenbereichen und Diskussionspunkten genauso anwendbar ist. Diese, ja, ich sag mal, Problematik, dass das Leiden und das Leid zum höchsten Maßstab moralischen Handelns erklärt wird. Bei anderen Themenbereichen und sozialpolitischen Debatten zeigt sich dieses Phänomen meistens etwas subtiler. Beim Thema Abtreibung jedoch wird das oft ganz offen auch so angesprochen. Ihr kennt diese typischen Argumente, zum Beispiel, bevor das Kind in Leid oder Armut oder in eine nicht liebevolle Familie hineingeboren wird, ist es besser, dass das Kind abgetrieben wird. Oder eben allein auf die Mutter bezogen, die Mutter würde darunter sehr stark leiden. Das Empfinden einer erwachsenen Person, die ein Bewusstsein hat, muss ja mehr Gewicht haben als das, was dem Embryo widerfährt, der ja nichts mitbekommt von seinem Leiden oder der gar nicht erst Leidensfähigkeit besitzt. Und diese Denkweise, die führt ehrlicherweise ziemlich weit. Man kann damit schon relativ viel begründen und relativ viel rechtfertigen. Und es geht auch so weit, dass ein Pro-Choicer damit rechtfertigen kann zu sagen, ja, ich erkenne an, das ist ein Mensch, ich erkenne an, der hat vielleicht Menschenrechte, aber das Leiden der Frau steht hier über dem Leiden des Embryo, weil sie eben dieses Leiden bewusst miterlebt. Allein schon, weil sie es physiologisch überhaupt wahrnehmen kann. Also mit diesem Ansatz kommt man relativ weit in der Diskussion. Da braucht man gar nicht erst zu leugnen, dass der Embryo auch ein Kind ist. Und man braucht gar nicht erst zu bestreiten, dass dieser auch Anrechte auf Menschenrechte hat. Und da kann man, wenn man pro-life argumentiert, schon mal ganz schön zum Nachdenken und vielleicht auch ins Schwitzen geraten. Nun, bevor ich euch meine Gedanken dazu mitteile und welche Widersprüche ich in dem ganzen Weltbild sehe, das darauf basiert, möchte ich kurz eine philosophische Einordnung des Ganzen vornehmen. Also, woher kommt denn dieses Gedankengut? Woher kommt denn diese Idee, dass die Verminderung und ja auch die Vermeidung von Leiden und Leid der höchste Maßstab unseres Handelns sein sollten? Das Ganze kommt aus einer philosophischen Richtung, die sich nennt Utilitarismus oder konkreter Handlungsutilitarismus. Also da geht es um die Nützlichkeit einer Entscheidung beispielsweise. Und beim Handlungsutilitarismus geht es eben konkret darum, dass das Wohlergehen maximiert werden soll und das ist eben auch gleichgesetzt mit der Minimierung von Leid. Und das Ganze für eine möglichst große Anzahl von Subjekten, sage ich jetzt mal, weil Tiere sind da auch nicht unbedingt ausgeschlossen. Das heißt, ob eine Handlung moralisch richtig oder falsch, gut oder schlecht ist, wird danach beurteilt, ob sie für die von der Handlung Betroffenen mehr Leid oder mehr Wohlergehen hervorruft. Und dann können wir noch ein Stückchen tiefer reingehen in die Sache. Da sind wir wieder bei unserem Peter Singer, diesem australischen Philosophen, den ich, glaube ich, in Folge 4 schon mal genannt hatte, als es um die Philosophie des Menschseins ging. Peter Singer hat den sogenannten Präferenzutilitarismus geprägt. Das ist ja so eine Unterform des Handlungsutilitarismus. Also da geht es im Prinzip um diese Maximierung von Wohlergehen, Minimierung von Leid, aber dann eben übertragen auf die Präferenzen von Lebewesen. Also ich glaube, da geht es dann nicht nur um Glücksgefühle, sondern da geht es einfach darum, dass zum Beispiel auch Tiere die Präferenz haben, einfach zu leben und nicht getötet zu werden. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Jedenfalls ist Peter Singer da ein ganz großer Vertreter und vielleicht kann sich der ein oder andere an Folge 4 erinnern. Bei Peter Singer geht eben diese Ethik auch so weit, dass er sagt, es ist gegebenenfalls in Ordnung, auch ein geborenes Kind zu töten, wenn eben diese Abwägung von Leid und Wohlergehen, von den Präferenzen eben zugunsten der Eltern ausfällt. Das sehen wir schon, dass das ganz schön gefährliche Züge annehmen kann. Und noch zwei Anmerkungen zu Peter Singer und dieser Philosophie, die ihr euch mal im Hinterkopf behalten könnt für später. Peter Singer ist auch ein Vertreter des sogenannten ethischen Objektivismus, also der Ansicht, dass ethische Urteile objektiv wahr oder falsch sein können. Das finde ich aus verschiedenen Gründen wichtig zu wissen und interessant zu wissen, denn ganz viele Menschen, denen wir da draußen so begegnen, die glauben das nämlich nicht, dass es sowas wie objektiv falsche und richtige Urteile geben kann. Die sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist vielleicht deine Moral, aber schreib mir nicht vor, was ich deiner Moral nach zu tun habe. Und Peter Singer würde eben sagen, nee, Moment, also es gibt schon objektiv richtige und falsche Urteile, nur würde er wahrscheinlich andere Dinge als objektiv wahr und falsch einstufen, wie ich das jetzt zum Beispiel tun würde. Und noch ein Hintergrund zu dem, wie Peter Singer eben die Welt sieht. Er unterscheidet eben ganz klar zwischen Lebewesen, die fühlen und Bewusstsein haben und Lebewesen, die das nicht tun. Also er würde eine Kuh und einen Erwachsenen auf eine Stufe stellen, aber eben einen Säugling oder einen Embryo auf eine andere Stufe. Nur zum Hintergrund. Also jetzt habt ihr nochmal das ein bisschen aufgefrischt oder vielleicht wusstet ihr es auch noch nicht. Utilitarismus. Was nützt uns? Das ist der Maßstab des Handelns und das ist der Maßstab, nach dem eben die Welt in moralisch gut und schlecht eingeteilt wird. Und was mir jetzt in der Diskussion so ganz allgemein aufgefallen ist, oder zumindest ist das mein subjektiver Eindruck, nämlich, dass viele Menschen in dieser Annahme leben, dass das die ganze Welt so sieht, dass das ja ganz normal ist, dass wir Leid und dessen Vermeidung zum höchsten Ziel machen. Und das allein der Maßstab unseres Handelns sein sollte. Oder vielleicht nicht das allein, aber das an höchster Stelle steht. Und zu einem gewissen Grad finde ich das auch total nachvollziehbar, weil wir sind alle Menschen, jeder von uns hat schon einmal Leid erfahren und wir alle wissen, dass es blöd ist, dass wir das nicht wollen, dass wir generell dazu neigen, Leid zu vermeiden und dass das erstrebenswert ist. Da kann, glaube ich, jeder mitgehen. Aber dann gibt es gewisse Entscheidungen in dieser Welt, wo sich einfach viele Menschen den Kopf drüber zerbrechen, warum das denn überhaupt so entschieden werden konnte oder warum es in dem und dem Land so und so läuft. Und das kann ja gar nicht sein. Das sind ja total verrückte Menschen, die da leben. Dabei handeln die eben nach anderen Maßstäben. Und das muss nicht mal in anderen Ländern sein. Ich glaube, dass sehr viel von dem Unverständnis, das zwischen den Menschen herrscht, auch allein schon, wenn wir in die sozialen Medien schauen, darauf basiert, dass die einen einfach komplett andere Handlungsmaßstäbe haben als die anderen. Und bei vielen, vielen, vielen Menschen ist es eben die Verminderung von Leid. Und bei anderen sind es eben andere Maßstäbe, andere Grundsätze, die dahinter stehen. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, ohne da jetzt generell ein Urteil drüber sprechen zu wollen, wer in welchem Fall dann Recht hat, finde ich es einfach wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es so ist, dass manche Menschen das für total normal empfinden, dass die Vermeidung von Leid und das Erstreben von Wohlergehen ja die höchste Priorität haben in dem, wie wir handeln. Und andere eben andere Maßstäbe haben, die aber genauso valide sein können. Gerade wenn wir über das Thema Abtreibung sprechen und die Vermeidung oder die Verminderung von Leid nicht zum höchsten Maßstab unseres Handelns machen, dann stehen wir oft da wie die Monster. Und keiner kann es verstehen. Und auch in anderen Bereichen ist mir das schon aufgefallen, dass da sehr viel Unverständnis dafür da ist, dass anscheinend ein Mensch ja nicht empathisch ist oder das anscheinend nicht nachfühlen kann, was das denn bedeutet. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Und darauf komme ich auch dann später zu sprechen, was denn die anderen Punkte sind. Mir ist das nur in meinem Fall jetzt persönlich unter anderem dadurch aufgefallen, dass Menschen geschrieben haben, wie kann denn eine Psychologin gegen Abtreibung sein? Sie sollte doch wissen, wie es in Menschen aussieht. Sie sollte doch mitfühlen können mit Menschen. Hat die ihren Beruf verfehlt oder was ist denn da los? Und mal ganz abgesehen davon, dass diese Menschen scheinbar nicht verstanden haben, dass es nicht der Job eines Psychologen ist, sich neben seinen Klienten zu setzen und mit ihm mitzuweinen, alles ganz schrecklich zu finden und zu sagen, du hast recht, die ganze Welt ist ganz gemein zu dir, ist vielleicht genau das Gegenteil der Fall. Dass ich aus psychologischer Sicht auch ein bisschen einen anderen Blick auf Leiden und Leid habe. Nämlich einen Blick, der das Leid natürlich anerkennt und der das Leid sieht. Aber auch einen Blick, der ressourcenorientiert auf das Problem schaut und auf eine mögliche Lösung schaut. Und einen Blick, der anerkennt, und das ist, glaube ich, mein wichtigster Punkt in diesem Bereich, dass Leiden und Leid kein objektives Kriterium sind. Dass Leiden immer subjektives Erleben ist. Und das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Herangehensweise. Wie können wir etwas, das subjektives Erleben ist, zum Maßstab für objektives Geschehen machen? Für Handlungen, die einen objektiven Handlungsmaßstab erfordern. Natürlich können wir irgendwelche Aktionspotenziale im Gehirn messen. Wir können den Menschen auf einer Skala von 1 bis 10 ihren Schmerz oder ihr Leid ankreuzen lassen. Aber das erfasst niemals die Gesamtheit und die ganze Dimension, die ein Mensch wirklich erlebt und wie das Leid sich bei ihm subjektiv wirklich ausdrückt. Ein Mensch kann komplett anders auf denselben Leitfaktor reagieren wie ein anderer, beispielsweise die gleiche Krankheit. Und genauso können zwei Menschen dasselbe Leid erleben oder ähnliches Leid erleben bei Dingen, die komplett unterschiedlich sind. Für einen Menschen kann es richtig schlimm sein, wenn das Haustier stirbt und der andere sagt, naja, das war doch nur ein Tier, aber der heult dann dafür Rotz und Wasser, wenn seine Lieblingsfußballmannschaft absteigt. Es ist einfach wahnsinnig schwierig bis hin zu unmöglich, das Leid eines anderen Menschen von außen abzuschätzen. Und das ist ja auch eines der großen Argumente von Abtreibungsbefürwortern. Ihr könnt ja in die Frauen nicht reinschauen, ihr wisst ja nicht, wie es denen geht. Ja, nein, das wissen wir nicht. Aber dann können wir doch dieses subjektive Empfinden und dieses subjektive Erleben nicht zum Maßstab für eine moralische Handlung machen. Und es sind dann dieselben Menschen, die sagen, das kann man ja nicht verantworten, dass ein Kind in eine Familie hineingeboren wird, in der es nicht geliebt wird und in der es vielleicht viel Leid erfährt. Das können wir ja dem Kind nicht zumuten. Das ist doch alles subjektiv, das wissen wir doch gar nicht. Und wir können das schon gar nicht über die Zukunft sagen. Potenzielles Leid als Handlungskriterium finde ich noch viel schwieriger als tatsächliches Leid. Das ist so vage, das können wir einfach nicht wissen und ich empfinde es auch als total herablassend, über die Zukunft eines Kindes ein Urteil zu fällen, das noch nicht mal die Chance auf Leben bekommen sollte. Genauso unverschämt finde ich es, wenn man schon automatisch davon ausgeht, dass eine Frau, die ein Kind austrägt, das sie eigentlich nicht möchte, automatisch eine ganz schlimme Schwangerschaft haben wird und dass es ihr nur schlecht damit gehen wird. Wir wissen es nicht. Aber auch wenn man selber glaubt, für sich da ein Urteil fällen zu können. Also ich bin da nicht immer ganz gut drin, meine eigene Gefühlslage in ein paar Wochen vorherzusagen, auch wenn ich weiß, was auf mich zukommt. Und schon gar nicht, wenn ich hormonell irgendwie total durcheinander bin. Und ich will da niemandem irgendwie das absprechen, über seine eigene Zukunft ein Urteil zu fällen. Aber ich finde es trotzdem schwierig und das auch eben aus psychologischer Sicht schon im Voraus so eine negative Einstellung über die eigene Zukunft und über das eigene Befinden zu haben. Denn dann hat man es nicht mehr unter Kontrolle. Diese Einstellung und dieser Blick in die Zukunft macht auch etwas mit dem, wie man sich später tatsächlich fühlen wird. Na klar, wenn alle mir einreden und ich mir auch noch selber einrede, dass es mir dann ganz schlecht gehen wird, wenn ich dieses Kind austrage, dann geht es mir vermutlich auch ganz schlecht damit. Das nennt sich Self-Fulfilling Prophecy. Aber das kann ich zu einem gewissen Grad noch akzeptieren. Wenn dann aber über Kinder dieses Urteil gefällt wird, dann kann ich es eigentlich nicht mehr akzeptieren. Gerade auch, wenn es darum geht, um Kinder mit einer Behinderung zum Beispiel. Da gibt es auch Leute, die sagen, das ist doch kein schönes Leben, das braucht man dem Kind doch nicht antun. Ich weiß, es gibt da sehr viele Ausprägungen und sehr viele unterschiedliche Behinderungen und Krankheiten, aber wenn wir mal beim Standardbeispiel Down-Syndrom bleiben, es gibt eine Studie, die besagt, dass 99% der Menschen mit Down-Syndrom glücklich sind mit ihrem Leben. 96% finden gut, wie sie aussehen, 97% sind zufrieden mit sich selbst. Also dieses von oben herab über andere und erst recht über Dinge, die in der Zukunft liegen, zu entscheiden und zu bestimmen, dass diese viel leidvoller sind, als einfach zu sterben, finde ich ganz schön unverschämt. Und generell zu sagen, dass ein fühlender Mensch, ein Mensch mit einem ausgeprägten Bewusstsein leidet, ist schlimmer, als dass jemand gar nicht erst leben darf, finde ich auch unverschämt. Denn wenn jemand nicht die Möglichkeit hat und die Gelegenheit hat zu leben, dann hat er auch nicht die Chance, das Gegenteil zu beweisen, nämlich, dass es sich gelohnt hat, dieses Leben führen zu dürfen. Dann nochmal zum Thema subjektives Erleben. In so eine Handlung sind ja meistens mehr als eine Partei verwickelt. Also alles, was wir unter moralisches Handeln einordnen, hat ja nicht nur mit uns selber etwas zu tun, sonst müssten wir so eine Einordnung eigentlich fast nicht vornehmen. Aber wenn es jetzt beispielsweise darum geht, dass ich jemanden nicht ausrauben sollte, weil es dem anderen Leid verursacht, na dann könnte ich mich ja aber auch damit rechtfertigen, dass ich sage, ich bin aber total arm und ich weiß nicht, wovon ich leben soll. Und es verursacht mir viel zu viel Leiden und viel zu viel Überwindung, mich an irgendjemanden zu wenden, der mir helfen kann. Es ist viel leichter für mich, wenn ich jemanden überfalle und den ausraube. Oder ich bringe jemanden um und dann sage ich, aber der hat ja geschlafen. Ich habe dem auch eine Spritze gegeben, sagen wir eine Kaliuminjektion ins Herz, wie das zum Beispiel bei Spätabtreibungen stattfindet. Und der hat gar nichts davon mitgekriegt. Das hat er gar nicht bemerkt, deswegen ist es nicht so schlimm. Und ich musste diesen Mord begehen, weil ich, sagen wir, ganz großen Herzschmerz hatte, weil diese Person mich betrogen hat. Und das hat mir so viel Leid verursacht, ich habe das einfach nicht ausgehalten. Ihr seht die Problematik, wir würden so niemals urteilen. Auch wahrscheinlich viele Menschen, die bei Abtreibung ganz anders denken, würden das nicht so einschätzen und würden an der Stelle das subjektive Leiden nicht zum Maßstab aller Dinge machen, sondern andere moralische Maßstäbe. Also ich will mich mit diesen Beispielen hier nicht irgendwie lächerlich machen, sondern ich will einfach zeigen, dass es in anderen Fällen ganz klar ist, dass wir das subjektive Leiden nicht immer zum Maßstab aller Dinge machen können. Und beim Thema Abtreibung ist es nun mal so, dass die andere Partei, nämlich das Kind, das davon betroffen ist, ja, das bekommt keine Stimme, das wird nicht gehört, dessen Interessen oder Präferenz zu leben, wenn wir es mit Peter Singers Worten sagen, wird einfach nicht anerkannt. Das wird nicht gehört, nicht gesehen und es wird dann halt gesagt, ja, das Kind kann ja einfach noch nichts empfinden, rein physiologisch. Deswegen, ja, nicht so schlimm, nicht so tragisch, ne? In meinen Augen ist es eine sehr unreife und sehr kindliche Ethik, das so zu sehen, muss ich ehrlich sagen. So nach dem Motto, wenn ich nicht hingucke, dann ist es auch nicht so schlimm, dann tut es auch nicht so weh. Noch ein weiterer Aspekt, warum ich es problematisch finde, das Leid ja zum Kriterium unseres Handelns zu machen. Es gibt einfach kein leidfreies Leben. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir Leid eliminieren können. Ja, wir können versuchen, es zu minimieren, aber wir leben nun mal leider in einer Welt, in der das Leid dazugehört und in der es in meinen Augen auch ehrlicherweise eine gewisse Überlebenskompetenz ist, Leid anzunehmen und mit Leid auf eine gewisse Art und Weise umzugehen. Sonst verharren wir unser Leben lang in einer kindlichen Abwehrhaltung, die Verantwortung nicht annimmt, sondern von sich wegschiebt. Und auch damit will ich kein Leid dieser Welt relativieren oder irgendjemandem absprechen. Aber wir Menschen müssen lernen, für unsere Gefühle Verantwortung zu übernehmen und für unsere Situation Verantwortung zu übernehmen, auch wenn wir nicht verschuldet hineingerutscht sind in diese Situation. Das ist extrem wichtig für eine gesunde und stabile Psyche und erst recht für ein gesundes und stabiles Miteinander in der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass jeder selbst an seinem Leid schuld ist oder dass wer sich nicht selbst zu helfen weiß, nicht verantwortungsbewusst mit sich selbst umgegangen ist, überhaupt nicht, sondern es heißt, dass wir unser Leben immer zu einem gewissen Grad im Griff haben und wir auch, wenn es nur ein ganz kleiner, minimaler Teil ist, den wir im Griff haben und wo wir einen Einfluss ausüben können, diese Verantwortung auch wahrnehmen sollten. Das ist beispielsweise ein extrem wichtiger Faktor bei der Verarbeitung von Traumata, nämlich der Grad der wahrgenommenen Kontrolle über die traumatische Situation. Und das können auch nur ganz kleine Dinge sein. Also das Leid als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, finde ich schon auch irgendwie wichtig, wenn auch nicht unbedingt immer schön. Aber ja, auch hier ist es wieder ja subjektiv. Wo ist die kritische Grenze erreicht? Wie viel kann ein einzelner Mensch aushalten und wo ist es dann nicht mehr zumutbar? Das sind alles so subjektive Kriterien, dass wir das einfach nicht zum Maßstab für ein moralisches Handeln nehmen können. Und wenn wir diesen Anspruch haben, dass das Leben möglichst leidfrei verlaufen sollte, wenn wir Leid nicht annehmen und akzeptieren, dann schaffen wir auch eine Kultur, die Leid ausgrenzt. Die Menschen mit Krankheiten, mit Behinderungen, Menschen, die nicht der Norm entsprechen, ausgrenzen und die sie diskriminieren. Auch dadurch entsteht wieder Leid. Aber wenn wir jetzt beim Thema Abtreibung bleiben, dann wird ja das fast schon zur Verpflichtung, wenn wir von Familien ausgehen, die eben keine idealen Umstände für ihr Kind bieten können. Dann wird es ja fast schon zur Verpflichtung, ein Kind abzutreiben, das ja in Armut hineingeboren würde oder in eine Familie, in der zum Beispiel beide Eltern eine psychische Erkrankung haben. Da gibt es Menschen, die sagen, das ist total unverantwortlich, ein Kind in so eine Familie hineinkommen zu lassen. Naja, aber wo ist dann jetzt wieder die Freiheit, über die so viel gesprochen wird? Die Freiheit, diese Wahl zu treffen, wenn es so eine Verpflichtung gibt, das Leid zu minimieren. Und letztlich sehen wir es ja auch daran, dass allein die Fähigkeit oder allein das Empfinden und das Wahrnehmen von Leiden nicht der Maßstab des Handelns sein kann, weil es ja sonst okay wäre, wenn man Menschen unter Narkose oder unter Betäubung tötet. Also Leid empfinden allein kann nicht das Kriterium und der Faktor sein. Dann noch ein letzter Punkt, der vor allem die gesamtgesellschaftliche Perspektive betrifft. Leiden als Maßstab für Handeln macht uns als Gesellschaft auf Dauer handlungsunfähig, weil das Leiden niemandem abgesprochen werden darf. Das darf nicht hinterfragt werden. Also wenn wir uns jetzt diese Entwicklung weiterdenken, die aktuell stattfindet, dass sich jeder gleich so schnell getriggert fühlt und dass so schnell geschrien wird, aber du darfst doch dieser Person ihr Leiden nicht absprechen, du darfst doch dieser Person ihr Leiden nicht wegnehmen. Wie kannst du es wagen, über diese Person und über ihr Leid zu urteilen? Das ist ja überhaupt nicht der Punkt, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn wir unser ganzes Handeln danach ausrichten und das Ganze unter der Prämisse tun, dass niemandem sein Leid abgesprochen werden darf oder dass das wichtiger ist als andere Dinge, dann können wir langfristig gesehen gar nichts mehr machen in einer Gesellschaft, weil dann wird sich jeder irgendwann von allem getriggert fühlen. Dann gibt es für jede Eventualität und jedes Handeln einen Menschen dazu, der darunter leidet. Und so funktioniert eine Gesellschaft nicht. Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht gehört werden dürfen, aber wir müssen uns trotzdem als Gesellschaft fragen, wie wir mit dem Leid umgehen können, ohne es zum einzigen Maßstab des Handelns zu machen. Und Gott sei Dank ist es aktuell noch in weiten Teilen so, dass gerade die Rechtsprechung sich nicht in erster Linie am Leiden und an der Verminderung des Leidens orientiert, sondern eben an moralischen Maßstäben wie den Menschenrechten und der Menschenwürde. Und auch wenn wir gerade beim Thema Abtreibung da sehr weit weg sind von dem, was Lebensschützer als der Würde des Menschen angemessen empfinden, begrüße ich es doch sehr, dass es zumindest vom Prinzip her und zumindest in der Theorie so gehandhabt wird, dass eben die Menschenwürde und das Recht auf Leben einen höheren Stellenwert haben als das individuelle Leiden. Nicht, weil ich glauben würde, dass Leiden nicht schlimmer sein kann als der Tod, oder nicht, weil Lebensschützer generell glauben, es gäbe nichts Schlimmeres als den Tod oder Leiden sei nicht schlimmer als Sterben, überhaupt nicht, sondern weil wir eben das Recht auf Leben als ein so hohes Gut sehen, dass es nicht einmal durch das schlimmstmögliche Leiden ausgehebelt werden kann. Also ich finde diesen Ansatz einfach total wichtig und dieses Bewusstsein, dass die Würde des Menschen immer noch höher ist als jedes Leiden, das wir auf der Welt uns vorstellen können. Und dass das Recht auf Leben jedes potenzielle Leiden übersteigt. Weil wir dem Individuum, dem Menschen, einen so hohen Stellenwert zuordnen. Und das eben unabhängig von seiner Größe, seinem Entwicklungsstand oder seinem Aufenthaltsort. Lebensschutz heißt die ultimative Wertschätzung des Menschen und die ultimative Freiheit von Diskriminierung hinsichtlich jeglicher Kriterien. Eine konsistente Lebensethik heißt für mich, jedem Menschen, egal wie viel Mist er gebaut hat, egal wie er aussieht, woher er kommt, egal wie viel Leid er in seinem Leben erfahren hat oder wie viel Leid er potenziell erfahren wird, dieselbe Würde und denselben Wert anzuerkennen. Und das finde ich das Lächerliche an so Organisationen wie Amnesty International, die zum Beispiel sagen, also ein Schwerverbrecher, ein Mensch, der massenweise Menschen ermordet hat, der hat ein unbedingtes Recht auf Leben, was ich übrigens auch finde, aber that's not the point. Aber ein Ungeborenes, das potenziell Leid verursacht oder Leid selber empfindet und das noch gar nicht so ein richtiger Mensch ist, nee, du nicht. Also da sehe ich auch sehr viele Widersprüche, wie das manchmal so gehandhabt wird mit den Maßstäben moralischen Handelns. Jo, dann habe ich heute ziemlich viel gequatscht. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt oder überfordert oder es war irgendwie zu wirr. Das ist wirklich ein sehr komplexes und hochphilosophisches Thema, das aber, finde ich, sehr viel Alltagsrelevanz hat, weil es so oft vorkommt. Und wenn ihr mal genau hinschaut und genau hinhört, dann werdet ihr das Thema immer wieder finden in allen möglichen Debatten. Wenn ihr mit dieser Brille mal die Welt anschaut, wird euch auffallen, an wie vielen Stellen Menschen subjektives Leiden zum Maßstab für objektives Handeln machen wollen. Ganz besonders bei den ganz brisanten gesellschaftlichen Themen. Und das hat immer sehr viel Explosionspotenzial, sage ich jetzt mal. Also ich freue mich, wenn ihr da mit mir in die Diskussion geht, wenn euch da was dazu einfällt, dann kommentiert es mir gerne hier unten unter dem Video oder auf Instagram unter @zellhaufen_podcast. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Zellhaufen, Sabina.